Herzlich willkommen. Schön, dass so viele sich dazu entscheiden, sich zumindest mal die Einführungsveranstaltung von Animation anzuhören. Ich hoffe, ich kann euch auch alle irgendwie weiterhin da motivieren, auch dabei zu bleiben, weil ich denke, Animation ist auch ein sehr spannendes Thema. Und möchte heute auch entsprechend ein bisschen einsteigen. Wir müssen immer damit anfangen, Organisatorisches zu machen. Was ist diese Veranstaltung? Wann treffen wir uns? Als zweites gehe ich darauf ein, welche Themen wir im Rahmen dieser Vorlesung behandeln werden. Wir werden versuchen, eine Definition für Animation zu finden, die Rolle in der Computergrafik zu definieren und ein bisschen auf die Historie einzugehen. Am Ende gibt es noch Literaturempfehlungen und vielleicht eine schöne kleine Hausaufgabe. Lehrangebote hier im Rahmen der GDV gibt es relativ viele, speziell für Masterstudierende. CG als Grundlage, leider kontrastmäßig hier auf dem Beamer nicht so gut zu erkennen, ist im Blau hier oben hinterlegt. Dann haben wir im Wintersemester Human-Computer Interaction. Visualisierung habe ich letztes Wintersemester gelesen, werden wir jetzt dieses Wintersemester nicht lesen, aber das dann da drauf wieder. Animation sitzt hier gerade drin. Advanced Rendering ist auch donnerstags für die hartgesottenen 8 bis 10 Uhr. Und allgemeine Themen des Visual Computings ist ein Seminar, das auch angeboten wird und ich glaube auch ein paar hier besuchen. Also bei einem weiß ich es zumindest. Und der Deckel unten drüber, das ist dann das VCPR, das Praktikum, das wir auch dieses Sommersemester anbieten. Das Großteil von dem, was hier ist, machen wir alles im Sommersemester. Deswegen versuchen wir jetzt mal im Wintersemester ein bisschen weniger zu machen, dass wir auch mal vielleicht so neue Erkenntnisse rausholen können, ein bisschen forschen. Animation ist für 4 Semesterwochenstunden angelegt, gibt insgesamt 5 Credit Points, ist eine Vorlesung für Masterstudierende, Informatik, Prüfungsordnungen 2007 und 2015, betrifft aber auch Wirtschaftsinformatiker, die können das gerne besuchen. Haben wir einen Wirtschaftsinformatiker? Nein? Gut. Ist ja in Ordnung. Ist ja nicht schlimm. Vorlesung Donnerstag 14 bis 16 Uhr. Da sage ich dann auch gleich, es ist donnerstags im Sommersemester, ist immer super. Ja, weil im Mai gibt es so viele Feiertage. Und die Übung ist mittwochs 12 bis 14 Uhr. Das ist leider im LSF nicht ganz so deutlich gewesen. Deswegen der erste Termin der Übung ist dann nächste Woche Mittwoch. Da werde ich dann auch ein bisschen was zu den Modalitäten erzählen, wie wir die Übung genau machen werden. Wie gesagt, dieses Sommersemester viele Feiertage und ich bin auch noch in einer Berufungskommission für eine Professur. Das heißt, da fällt auch nochmal ein Termin aus. Und in meiner Rolle im Studium Digitale sind wir auch nochmal Donnerstag, Freitags unterwegs. Das heißt, es fallen insgesamt 4 Termine aus. Die werde ich natürlich auch immer rechtzeitig noch mitteilen. Keine Angst, wir haben Inhalt genug, wir kriegen das alles durch. Also muss ich dann halt mal entsprechend vielleicht hier und da so ein paar Themen nur anschneiden, anstatt wirklich in die Tiefe zu gehen. Aber das sind die Vorteile der Donnerstagstermine im Sommersemester. Die Übung Vertiefung durch Programmieren / Umsetzen. Die Ausrichtung ist variabel, man muss nicht programmieren. Die Schwerpunkte liegen hier bei Kreativität, Planung und deren Umsetzung. Das heißt, man ist selber angeregt, sich zu überlegen, wie möchte ich eine Animation mal durchführen. Ich stelle die Pipeline in der nächsten Vorlesung vor, dass man weiß, worum geht's eigentlich. Und das soll man dann einfach mal durchspielen. Das kann dann eben sein, dass ich eine 3D-Anwendung schreibe, eine 3D-Animation mache. Ich hatte letztes Semester auch einen Studierenden, der hat das mit einer Comiczeichnung gemacht, auch sehr erfolgreich. Und es hat auch wirklich sehr gut ausgesehen, hat das auch sehr schön präsentiert und hat dementsprechend auch sich gut dann quasi das erlernt und konnte das dann auch in der Prüfung dann entsprechend machen. Zur Prüfung komme ich gleich. Moodle ist typischerweise die Distributionsplattform für die Folien. Ich werde auch die E-Lectures entsprechend drauf verlinken. Eventuell gerne auch mehr. Dazu komme ich dann später nochmal drauf. Deswegen hier, wer unser Moodle noch nicht kennt von Studium Digitale, nochmal der Link zum Abschreiben oder dann später, wenn man drin ist, sind die meisten hier Webseiten, die verlinkt sind, auch wirklich reale Links, dass man auch draufkommt. Die Prüfung ist ein Fachgespräch, / mündliche Prüfung. Die Mitarbeiterübung wird honoriert und zwar in der Form, dass das, was ihr in der Übung produziert, die Diskussionsgrundlage bildet und dass wir da einfach einen schönen Themeneinstieg bekommen und ihr schon mal quasi wirklich alles präsentieren könnt. Das heißt, ihr habt eine sehr breite Übersicht über diese Thematik, ja allein, weil ihr die Übung gemacht habt. Das heißt, ihr werdet es auch wesentlich leichter haben, einen Einstieg in diese Prüfung zu finden. Hier und da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen nachbohren, aber das sind dann auch mündliche Prüfungen, die wir so typischerweise durchführen. Ich erlaube es auch durchaus zu sagen, okay, zu diesem Thema möchte ich gar nichts gefragt werden. Das lasse ich dann auch zu. Aber das ist nur bei einem Thema. Das sagt man mir vorher und dann ist das okay. Wie gesagt, das Ergebnis aus der Übung dient als Diskussionsgrundlage. Das heißt, wenn ihr die ganze Zeit fleißig mitarbeitet in der Übung und das auch macht, dann bekommt ihr dann, habt ihr das in der Prüfung dann auch entsprechend leichter. Gut, so viel zu Orga. Dann ist jetzt die Frage, was machen wir eigentlich in Animation? Wir machen Definition, Pipeline, Historie und Definition, Pipeline und Historie machen wir heute. So, wie hat sich das alles entwickelt, sodass wir das heute kennen? Dann gehe ich auf das Thema Pre-Production, Präproduktion und die Pipeline selbst nochmal en Detail hinein. Danach gibt es eine meiner Meinung nach sehr spannende Vorlesung über Elementaranimationen. Das sind Animationsformen, wie sie schon seit Jahrtausenden verwendet werden und immer noch gültig sind und immer noch Anwendung finden. Das geht von, ich habe hier einen Taumatop habe ich dabei, bis hin zu die Disney-Regeln, die in den 1920ern definiert worden sind von Walt Disney selbst, um wie man Zeichentrickfilme zum Beispiel zum Erleben erweckt. Dass die immer noch plausibel aussehen. Natürlich übertrieben, überspitzt, muss sein. Soll ja auch einen humoristischen Faktor haben, aber eben nicht alles. Danach gehen wir ein bisschen auf Interpolationen ein. Ich werde ein bisschen was über Echtzeitanwendung und Animationen reden. Gerade auch in dem Fokus, wenn man sagen will, ich möchte ein Spiel oder eine Demo schreiben für eine Physik-Engine, sollte man wissen, wie das eigentlich funktioniert. Danach geht es auf das Thema der Kinematik. Kinematik sind dann Bewegungsketten. Wie kann ich Abhängigkeiten wunderschön beschreiben, sage ich jetzt mal, sodass man entsprechende Bewegungen darstellen kann. Das heißt, typische Darstellung ist dann immer der Mensch, der aus einem Knochengerüst besteht, ne, aus dem Skelett. Und wie kann ich die entsprechend bewegen, sodass meine Hand an einer gewissen Position landet. Das möchte ich beschreiben, das kann ich mit der Kinematik machen. Es gibt noch das Thema Motion Capturing, das ist ja auch omnipräsent, gerade in 3D-Anwendungen. Meistens möchte man eben nicht den Menschen wirklich jeden Schritt animieren, sondern ich zeichne ihn lieber auf und nutze das dann, um das immer wieder abzuspielen. Spart mir viel Arbeit, kann ich mit der Kinematik verknüpfen, deswegen auch Motion Capture nach der Kinematik. Dann gehen wir ein bisschen auf Physical-Based Animation ein, also Animation an sich. Das heißt, wie kann ich mit dem Computer wirkliche Simulationen machen oder auch physikalisch basierte Simulationen machen, die Menschen auch für glaubwürdig halten. Also das ist eine Herausforderung, nicht nur an die Rechenkapazität, sondern eben auch an das visuelle System des Menschen. Wie kann ich ihm das verkaufen, dass er immer noch glaubt, was er sieht? Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man das immer denkt. Spezielle Modellierungsverfahren geht auch ein bisschen mit Fluid-Simulationen mit hinein. Das sind die sogenannten Non-Rigid Bodies. Da wird es dann sehr, sehr abgefahren. Das muss ein bisschen sein. Ein bisschen, da habe ich auch so mein eigenes Forschungsfeld drin. Da möchte ich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Und final gibt es dann Gesichts- oder Mensch-Animationen, Gesichtsanimationen nochmal explizit als eigene Herausforderung, weil wir Menschen sehr gut darin sind, Gesichter zu erkennen und deren Bewegung zu interpretieren. Deswegen ist das ein eigenes Forschungsfeld. Und ich hoffe, ich gehe auch davon aus, dass mein Kollege Arthur Kassun dann nochmal ein bisschen was zu Compositing erzählen wird. Das ist dann immer, war schon letztes Sommersemester ein schönes Highlight nochmal am Ende der Vorlesung, dass man so sieht, okay, wie schließt man denn eigentlich, jetzt habe ich so eine Animation gemacht, was kann ich da eigentlich alles noch rausholen, ohne dass ich jetzt in den 3D-Renderer nochmal eingreifen muss, sondern wirklich nur auf dem Video, wo man auch heutzutage in der Videobranche, Hollywood etc. die meiste Arbeit real findet. Definition, Begriffsbestimmung. Was heißt Animation? Schlagen wir doch mal Wikipedia auf. Animation ist im engeren Sinn jede Technik, bei der durch das Erstellen und Anzeigen von Einzelbildern für den Betrachter ein bewegtes Bild geschaffen wird. Die Einzelbilder können gezeichnet, im Computer berechnet oder sie können fotografische Aufnahmen sein, die Wiedergabe 24 Bildern, betrachte Illusionen annähernd flüssigen Bewegungen, hat zur Folge, dass 90 Minuten aus 129.000 Einzelbildern entstehen. Es wird schon sehr auseinandergedröselt. Naja, die Animation analysiert die in der Natur gefundene Bewegung, setzt sie aber nicht nur eins zu eins in die Synthese um, sondern bietet auch die Möglichkeit, diese verzerrt oder mit veränderten Timing umzusetzen, um dramatische oder komische Effekte zu erzielen. Also ich bleibe schon mal am ersten Punkt hängen, der Definition von Wikipedia folge ich da nicht, Einzelbilder. Es müssen nicht Einzelbilder sein, es können auch einfache entsprechende synthetische Sequenzen sein, in der gar keine Einzelbilder existieren. Ich bin kein Einzelbild, schon mal faktisch. Ja, aber auch mich kann man animieren. Ja, es ist eine Technik, die ich anwende, aber nein, das ist nicht so das Richtige. Und es ist auch nicht immer eine 1-zu-1-Umsetzung. Viele der Dinge, die man versucht zu animieren, sind auch gar nicht so einfach repräsentierbar in der Realität. Ich versuche irgendwie was zu simulieren, gerade wenn ich in die Simulationsaspekte hineingehe, möchte ich eben nicht erstmal rausfinden, wie der Zug erstmal gegen die Wand fährt und was, welche Verformung sich an der Wand stattfindet. Idealerweise ist das dann die Realität, aber ich drehe das ja um. Also ich habe das nicht abgefilmt und versuche das dann nachzumachen, sondern ich produziere das für die Synthese. Naja gut, lassen wir das mal so stehen und fragen uns eigentlich, wo kommt Animare oder Anima her, das ist griechisch, Lufthauch, Atem, Animus, auch beleben, also mit Leben füllen. Da kommt auch Anemos her, Wind, Atem. Also es geht wirklich um das Leben mit Leben zu befüllen. Wir synthesieren jetzt mal da eine eigene Methodik heraus, speziell für die Computergrafik oder den computergrafischen Verarbeitungsprozess. Animation bezeichnet die Gesamtheit der Methoden zur Erzeugung synthetischer Bewegtbilder. Das müssen keine Einzelbilder sein, das können Einzelbilder sein. Das ist eine technische Limitierung, die wir haben. Keine Ahnung, ob wir das irgendwann mal anders haben mit Laserprojektoren, die überhaupt keine Bilder mehr haben. Sieht die Welt dann auch wieder anders aus, gilt aber immer noch. Animation bezeichnet die computergrafischen Methoden, die zur Belebung, also Bewegung und Veränderung dienen. Und Animation nennt man ein mittels 1 und 2 erzeugtes Produkt auf Bewegtbildmedien. Also ich möchte weg, ganz explizit von den Einzelbildern, ich möchte nur noch Bewegtbilder haben und ich möchte die Methoden beschreiben, wie ich sie zu beleben versuche, damit sie auch möglichst plausibel vielleicht wirken oder eben auch nicht plausibel wirken und das eben in ein gesamtes Konstrukt zu verpacken. Stellt sich natürlich die Frage, wie ist das eigentlich mit so einem Bewegtbild? Wenn wir jetzt so ein Bewegtbild betrachten, was bedeutet das für den Menschen? Kommt immer das berühmte Zitat bei uns, der Mensch ist wahrlich ein Augentier. Und wenn wir versuchen, die Welt, wie wir sie sehen, das ist ja auch in unserer Sprache tief verankert, ich, das kommt auch langfristig als Auge. Im Englischen ist es eindeutiger mit dem I und I. Ja, also ich sehe etwas, ist immer ein sehr subjektiver Bezug. Das heißt, ich versuche die Welt so zu ergreifen und ich ergreife, indem ich sie sehe. Dazu gibt es die plenoptische Funktion. Das ist eine idealisierte Darstellung der Welt. Ich komme auch gleich nochmal als Formel, in der ich versuche, alle Modalitäten abzugreifen und zu verstehen, was gibt eigentlich dieses Bild, das ich vor Augen habe. Es ist also ein Versuch der Beschreibung der visuell erfassbaren Information, die auf mich oder auf euch respektive einfallen. Das sind speziell für Menschen, also gibt bestimmt Tiere, bei denen ist das ähnlich, aber muss nicht sein. Ob es bei Pflanzen so ist, weiß ich überhaupt nicht. Will man auch gar nicht und sie ist auf jeden Fall orts- und zeitgebunden, weil wenn ich zum anderen Zeit in diesem Ort bin, dann seid ihr wahrscheinlich nicht mehr da, weil die Vorlesung vorbei ist. Ganz einfach. Plenoptische Funktion beschreibt also eine Menge von Variablen, um einen Ort zu beschreiben. Was machen wir mit den Raumwinkeln Phi und Psi? Eine Lichtintensität, die abhängig ist von der Wellenlänge. Licht besteht aus Wellenlängen, kommen wir auch gleich drauf, dem Zeitpunkt T und einer Position und deren Blickrichtung. Das heißt, aus verschiedenen Richtungen kommt Licht auf uns zu, dass wir irgendwie in Raum und Zeit versuchen zu verorten. Das ist die plenoptische Funktion von Adamson. Was passiert dann beim Menschen? Es ist eine simultane Auswertung. Diese Rauminformation, weil es auch nicht punktuell ist. Unser Auge ist kein Punkt, sondern hat eine Fläche. Ja, das macht die Retina. Damit können wir Formen erkennen. Zusammenhänge, die zwischen diesen existieren, oder auch Texturen können wir damit sehen. Die Helligkeit, die Intensität, die einfällt, abhängig von der Wellenlänge, ist natürlich dann das Farbsehen. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass es natürlich auch Farbfehlsichtigkeiten gibt, nehmen wir mal an, wir haben die, dann haben wir auch drei unterschiedliche Farbwellenlängen, die wir unterschiedlich wahrnehmen können. Wir haben zwei Abtastungen für die Position. Wir haben zwei Augen, das Stereo sehen. Dann können wir noch den Kopf bewegen, wir können die Augen bewegen, wir können den ganzen Körper bewegen. Das heißt, das sind auch nochmal verschiedene Einflussmaßnahmen auf die Raumposition. Hier ist dann auch nochmal ein ganz interessantes Thema, die Tiefenwahrnehmung, beziehungsweise die Depth Cues, die nochmal zusätzliche Informationen geben, wie ich eigentlich Räumlichkeit wahrnehme, weil Tiefe durch die Stereoskopie ist nur eine von ungefähr 18. Das ist ziemlich wenig, aber es ist, wenn man jetzt sich das mit Virtual Reality anschaut, noch der letzte, der uns fehlt. Deswegen ist das dann, wirkt das dann nochmal so ganz besonders wow. Wenn einem davon nicht schlecht wäre, dann mir wird schlecht davon. Ja gut, und jetzt habe ich einen natürlich noch ausgelassen, nämlich den Zeitpunkt T, weil die Zeit ist natürlich nicht statisch, sie verändert sich dauernd im Fluss, und dadurch, dass sich Dinge über die Zeit verändern, sieht es aus, als würde sich etwas bewegen. Die zeitliche Abtastung lässt uns also zu folgenden Folgerungen hinreißen. Die Bewegungswahrnehmung ist eine höhere Eigenschaft des visuellen Systems. Sie ist in der plenoptischen Funktion direkt als eigene Variable drin verankert. Und jetzt kommt dann unser Gehirn, das noch zusätzlich dazu sagt, weil es eben ein kontinuierlicher Prozess ist, versuche ich, möglichst unglaubwürdige Konfigurationen zu vermeiden. Ich versuche, einen Best Fit bezüglich der Konsistenz herzustellen. Und damit bekommen wir dann so tolle Eigenschaften, wie sie dann eben für die bisherigen Bewegtbildmedien ausgenutzt werden. Dass wir sagen, okay, ab 24 Bildern sehen wir eine kontinuierliche Bewegung, weil das Abgehackte einfach keinen Sinn mehr macht. Es ist nicht konsistent. Deswegen die minimal notwendige Bildfrequenz, die sogenannte Update-Frequenz, ist situations- und bildabhängig. Aber man sagt dann so, ab 24 fängt es an, dass man das sinnvoll erkennen kann. Aber das ist nicht statisch. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Das ist wirklich eine Variable. Wenn ich euch in ein anderes Bild setze, in ein anderes Bild gebe und entsprechend die Helligkeit verändere, dunkel, und auf einmal sieht das aus, als würde es flackern, obwohl es eigentlich in einem anderen Szenario wirklich flüssig ausgesehen hat. Bewegung ist also eine eigenständige Wahrnehmungsqualität. Ist eine eigene visuelle Variable, wie wir sie in der Visualisierung typischerweise definieren, neben Farbsehen, Texturen etc. Das heißt, wir müssen das hier explizit betrachten, und das ist auch eigentlich alles, worum sich die Vorlesung drehen wird. Mehr oder weniger. So, wie können wir das jetzt in der Computergrafik verankern? Das heißt, wir haben unsere Modelle, die irgendwas repräsentieren. Wir haben irgendwelche Methoden, mit der wir diese Modelle versuchen darzustellen. Wir haben ein Produkt, das hinten rausfällt, was final dann durch das Darstellungsmedium zu einem Reiz überführt wird. Wir haben auf der einen Seite die statischen Methoden, also Bilder, die wir kennen. Das heißt, da bewegt sich nichts, da wird quasi eine Grafik herausgerechnet, eine Bitmap, eine JPEG oder ein BMP oder was auch immer. Das ist ein digitales Bild. Dieses digitale Bild können wir über einen Monitor oder andere Arten, wir können es aber ausdrucken, weil es wird sich ja nicht verändern, können wir quasi dann den visuellen Reiz auslösen und dementsprechend sagen, jawohl, das ist ein Bild. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dieser Seite. Das heißt, das nehme ich mal an, dass ihr das wisst, wie das funktioniert. Und das machen wir jetzt. Das heißt, die Modelle, die wir haben, die sind nicht mehr statisch, sie verändern sich. Hauptsächlich über die Zeit. Die Methodik nennt sich dann Animation. Das Produkt ist ein digitales Video, was dann auch wieder über entsprechende Einzelbilder im Moment, wie gesagt, technische Limitierung an der Stelle, zu einem Reiz übertragen wird, der dann das kontinuierliche Bild erweckt. Das heißt, von Erzeugen über die Bearbeitung, Speichern und Übertragung müssen wir uns da auch noch Gedanken machen. Wir haben dann einmal die Pipeline. Von den Modellen zu der entsprechenden Methode brauchen wir eine Visualisierung. Ich muss das ja irgendwie verstehen, was ich da tue. Um die Methode zum Produkt zu überführen, das ist das Rendering. Und wenn ich das Produkt habe, das ist digital, das sind irgendwelche Nullen und Einsen mit irgendeiner Codierung, brauche ich eine Rekonstruktion. Ich muss ja irgendwie sagen, wie kriege ich da wieder die Farbinformation raus. Das ist so das typische Rekonstruktionsproblematik, die man hat, wo es dann Alias-Effekte gibt, nicht nur auf Spatio-Ebene, also nicht nur auf Räumlichkeitsebene, sondern auch auf temporale Ebene jetzt. Das heißt, es wird nur komplizierter. Wir können das aber natürlich auch umdrehen. Das sind so die typischen Motion-Capturing-Probleme, die man dann hat. Die treffen da auch mal jetzt rein. Das heißt, wir haben eben diesen Reiz. Ich stelle mich vor meine Kinect-Kamera, fange an zu wackeln. Das ist dann quasi die Abtastung davon, ist das Produkt. Dieses Produkt möchte ich gerne wieder zerlegen, damit ich weiß, was denn eigentlich die Eingabemethodik ist. Das ist also eine Merksmalextraktion. Und damit kann ich dann ein Bildverstehen anwenden, um auf das eigentliche Modell wieder zurückzukommen. Da habe ich dann, wie gesagt, in der Motion Capturing Vorlesung, kann ich da auch dann nochmal ein bisschen was dazu sagen, wie Microsoft das sehr geschickt gelöst hat. Muss man ihnen ja leider dort doch zugestehen, dass sie was geschickt machen können. Und warum die Kinect an der Stelle so gut funktioniert. Jetzt kommt die Frage, ich hatte ja die ganzen Thematiken schon kurz vorgestellt. Jetzt ist die Frage, wo fallen die denn hier rein? Unter den Modellen fallen eben Kinematik und auch die inverse Kinematik hinein, die entsprechende Dynamik, das heißt die Veränderung der Modelle über die Zeit. Wir haben hier auch Partikel-, Gesichts- und Menschanimationen, die sind alle Teil der Modelle. Teil der Methodik sind dann Parameter-Keyframing, Path-Animation, Motion-Capturing, Cell-Animation, die da alle reinfallen, wie ich eben diese Modelle zum Leben erwecke. Das Produkt wird dadurch definiert, dass ich dann ein Compositing oder ein Morphing anwende, um eben diese einzelnen verschiedenen Elemente, die ich habe, zusammenzuführen, deswegen auch Compositing zusammenführen an dieser Stelle, um dann final den Reiz zu produzieren. Anwendungsgebiete enden immer mit Punkt, 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 weil das ist nur ein kleiner Exzerpt. Es gibt Wärmefilme, Commercials, Feature-Spielfilme, habe ich auch viele Beispiele dabei. Sichtsimulationen, also Computer-Generated Imagery, Virtual Reality, Architektur, Design, wissenschaftliche Visualisierung, Informationsvisualisierung, gerade bei der riesigen Datenmenge, die man heutzutage hat, ist es eher sinnvoll, das zeitlich zu kodieren und zu animieren. Aber natürlich auch Lehrfilme. Also eine E-Lecture ist auch ein Beispiel für eine Animation. Jetzt keine besonders herausragende, würde man jetzt sagen, aber es ist eine. Warum ist es eine? Weil wir müssen mal anfangen, ganz, ganz, ganz weit zurück. Da gibt es Lascaux in Frankreich. Das sind Höhlenmalereien, die, ich weiß es, glaube ich, ich wollte es mir aufschreiben, habe es vergessen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, 40.000 Jahre inzwischen schon alt sind, in denen das entsprechend aufgezeichnet wurde, wo schon verschiedene Techniken, die sich auch in der heutigen Zeit noch finden, verwendet wurden. Wir haben überlagerte Bildsequenzen. Das sieht man hier an den Hufen von diesem Bison, nehme ich mal an, was ist das? Dass man sieht, das bewegt sich. Das ist so dieser Eindruck der Dynamik, die da drin ist. Aber auch ohne, dass ich jetzt sage, es bewegt sich etwas, ich benutze Überlagerung, kann ich durch die entsprechende Körperhaltung schon implizieren, dass da eine Bewegung hin drin ist. Das heißt, schon damals haben die Höhlenmenschen unbewusst das eingesetzt als technisches Hilfsmittel, um eine Bewegung auszudrücken, es mit Leben zu füllen, um es realistischer wirken zu lassen. Das findet sich heute noch in Comics. Das heißt, wir haben eben diese Bewegungsschatten, die dann quasi dann das unscharf machen, dass es so aussieht, als würden sie sich überlagern. Ganz schnell, Wolverine brecht hier mit seinen Klauen vor. Und wir haben auch übertriebene Zeichnungen. Durch die entsprechende Pose, die er einnimmt, sieht es so aus, als würde er entsprechend nach vorne schnellen, obwohl in dem Bild eigentlich gar nichts passiert. Aber es erweckt den Eindruck. Und genau darum geht es zum Großteil bei diesen symbolischen Methodiken, dass man versucht, nur den Eindruck von etwas zu erwecken. Wir wissen, wie sich jemand, der in einer solchen Körperhaltung befindet, wahrscheinlich bewegen wird, weil wenn er jetzt nicht sich nach vorne bewegt, wird er auf die Nase fallen. Ja? Das ist einfach, mit diesem Wissen wird hier agiert und das impliziert schon eine Bewegung. Ohne dass sie diese Zeichnung überhaupt irgendwas tut. Ich kann die stundenlang da stehen lassen, sie wird immer noch da stehen. Genauso, Sweet Dreams, Baby, ja, dass wir eben die Nachvollziehbarkeit haben. Das ist eine ganz typische Disney-Regel, die in Kurven immer stattfindet, homogen mit Nachvollziehbarkeit. Und hier auch, hier hat wohl der Schlag stattgefunden, deswegen dreht sich der Kopf dann weg. Ja, das sind dann so ganz typische Symboliken, die sich immer wieder finden und eben auch in Zeichnungen sehr, sehr oft angewendet werden. Eben dann auch dieses Pow, das da herausspringt. Das ist auch schon eine Form der Animation. Sehr, sehr rudimentär. Also nicht das, was man jetzt so erwarten würde, wenn man Animation hat. Aber es ist eine. Es ist genau das, was es soll. Es erweckt dieses Bild mit Leben. Das geht natürlich noch ein bisschen weiter. Wenn man dann aus dem Buch Digital Character Animation mal zitieren darf, wie kann ich denn bewegt Bilder zusammensetzen. Das heißt, wie kriege ich die Szene hin, dass diese Figur läuft? Und obwohl sich jedes dieser einzelnen Bilder nicht bewegt, wenn man die jetzt so der Reihe nach durchgeht, sieht das schon so aus, als würde eine Bewegung stattfinden. Als würde dieser klobige etwas nach vorne laufen. Weil eben das alles durch die Pose definierte Aktionen sind, geschickt aus der entsprechenden Rendersequenz herausgeschnitten, dass das auch so schön aussieht, dass man sagt, jawohl, da läuft diese Figur lang. Die macht das. Weil, also ich kann so nicht stehen bleiben. Das sieht dann auf Dauer ein bisschen komisch aus, wenn nach vorne gebeugt mit dem Bein nach hinten. Also, na gut. Kommen wir mal zu der Frage, die sich dann immer stellt, diese magischen 24 Bilder. Ich hatte ja schon gesagt, die Erkennung ist einer flüssigen Bewegung ist variabel. Eine grobe Einordnung, die man so findet, ich möchte jetzt keine Quellen nennen, das sind nämlich ganz viele verschiedene und ich habe die mal versucht zu mitteln, sagt man so bis 6 Bilder pro Sekunde, das sind Einzelbilder. Das ist extrem stark ruckeln, da sieht man gar nichts. 12 bis 20 ist teilweise flüssig. Wenn man dann in die Informationsvisualisierungs- und wissenschaftliche Ecke geht, dann ist dann schon jeder happy, wenn er irgendwie das Terabyte an Daten mit 12 Frames darstellen kann und sagt, hey, das ist interaktiv. Ja, natürlich, wenn es vorher halt irgendwie nur mit 0,2 Frames geht, ist es dazu im Vergleich mit 12 wirklich flüssig. 30 bis 60 sind dann so die Framezahlen, 30 was früher, inzwischen geht man schon zu 60, wo man sagt, ja, jetzt sieht das richtig flüssig aus, das sind typische Bildwiederholraten von Monitoren. Und wenn man dann noch wirklich zu Experten geht, die Spieleprofis oder man hat auch Versuche mit Helikopterpiloten gemacht, die sagen dann 60 Bilder, das sind immer noch Einzelbilder, das stimmt nicht, ich kann zwar die nicht mehr auseinanderhalten, also mein Gehirn kriegt das nicht hin, aber ich weiß, dass das nicht flüssig ist. Ja, die sagen dann, wir brauchen 90, wir brauchen 120, mit dem Virtual Reality Brillen haben sie auch mit 60 angefangen, sind jetzt auf 75 teilweise. Also teilweise 75 Frames, also Hertz und teilweise 90 Hertz hochgegangen. Die versuchen auch 120 Hertz noch zu machen. Ist dann die Frage, brauche ich 240 Hertz? Wie hoch muss das gehen? Das geht beliebig hoch, weil unsere Wahrnehmung eben nicht diskretisiert ist. Wir nehmen das ja nicht so als Einzelbilder wahr. Deswegen war auch die Definition von Wikipedia nichts. Deswegen auch hier ein Fragezeichen. Was man aber sagen kann, im Kino, ne, das ist 48p. Warum ist das 48p? Es ist mindestens 48p, weil das sind 24 Bilder die Sekunde. Würde ich diese 24 Bilder die Sekunde einmal beleuchten und euch präsentieren, würde ich sagen, das flackert. Und das ist die große technische Hürde, die man damals im Kino bearbeiten musste. Damit es eine kontinuierliche Bewegung erzeugt, muss man ein Bild mindestens zweimal beleuchten. Deswegen klackert das auch so immer so laut, weil wenn das nicht so wäre, könnte ich den Streifen einfach durchziehen. Ich muss quasi ein Frame halten, muss ihn mindestens zweimal beleuchten, bevor ich zum nächsten gehen kann. Gerade mit der Analogtechnik, damals noch mit den Videobändern, deswegen haben die auch die Raster an der Seite, damit die das immer festhalten können, war das sehr aufwendig und hat aber einen sehr, sehr guten Effekt erzielt. Denn obwohl ich zweimal dasselbe Bild zeige, sieht das so aus, als wäre das wirklich eine flüssige Bewegung. Würde ich das nur einmal machen, sieht das abgehackt aus. Magie. Was haben wir noch? PAL oder NTSC, die ganzen Videostandards, die verwendet werden, die sind im Gegensatz zu den 48P, sind das 50i. Was ist der Unterschied? Wisst ihr das? P und I? Schon mal gefragt, was der Unterschied zwischen 1080p und 1080i ist? Noch nie? Habt ihr immer nur gesagt, 1080p sieht besser aus? Liegt daran, dass es auch wirklich 1080 Pixel, also Horizontalabtastungen sind, im Gegensatz zu den I, das steht für Interlaced, das sind immer nur Halbzeilen. Also da wird jede zweite Zeile übertragen. Und ich schicke 25 Mal immer ein halbes Bild. Kriegst 25 Mal die eine Hälfte, 25 Mal die andere Hälfte, wupp, mache ich zusammen, sieht aus wie ein ganzes Bild, ist aber nur die Hälfte der Datenübertragung. Wunderbar, brauche ich nicht irgendwie zumüllen und das funktioniert trotzdem auch sinnvoll. Ist auch dann ein ähnliches Prinzip wie im Kino. Ich vermische diese Halbzeilen zusammen, das sieht halbwegs brauchbar aus. Dann kann man natürlich IMAX HD mit richtigen 48, die haben das dann quasi 48 Einzelbilder, nicht 24 mal 2, das ist ja was anderes. Und was man heutzutage auch wieder häufiger findet, sind diese HFR-Videos oder HFR-Kinofilme vor allem. Da war ja der Hobbit, glaube ich, war der erste, der hier in Deutschland kam, wo sie gesagt haben, wir machen das auch mit 48. Aber es gibt keinen Standard, der sagt, HFR ist 48 Bilder. Sondern das ist einfach nur mehr als 24. Also auch 25 wäre HFR. Es gab auch in der Tat schon in den 50er Jahren Videos und Kinofilme, die dann entsprechend auf 28, teilweise auf 30 Bildern waren, die per Definition im High Frame Rate sind. Standards sind toll, wenn man sie nicht hat. Gut. Wie sieht das denn jetzt aus? Nachdem wir jetzt wissen, was da die ganzen Definitionen sind, wo hat das eigentlich angefangen? Also nebst den Höhlenmaterialien. Also wann haben wir wirklich mal Bewegtbildmaterialien gesehen? Und meist ist das auf der Basis des sogenannten Phi-Phänomens, das Max Wertheimer 1912 in seiner Habilitationsschrift definiert hat. Das möchte ich euch noch kurz vorher vorstellen. Und dieses Phänomen basiert darauf, dass das letzte Bild in unserem Gehirn aufrechterhalten wird. Das ist quasi die letzte Wahrheit, die wir kennen. Und alles, was danach kommt, muss in einer Korrelation zu diesem letzten gesehenen Bild stehen. Also ich kann nicht jetzt 5 Sekunden das Auge zumachen und dann sagen, es ist so, es geht wirklich um diese kurzen, normalen Wahrnehmungsblöcke. Das liegt auch ganz einfach daran, dass wir Menschen eigentlich gar nichts scharf sehen. Wir sehen eigentlich den ausgestreckten Daumen scharf. Das ist so ein Grad visueller Winkel ist das. Kommt ungefähr hin. Den Rest sehe ich nicht scharf, aber warum habe ich den Eindruck, dass ich euch trotzdem alle scharf sehe? Weil ich meine Augen bewegen kann. Und damit sich damit das gesamte große Bild ergibt, brauche ich eine zeitliche Interpolation. Und diese Interpolation ist dann eine Verschmelzung von den aktuellen Informationen, die ich sehe, also ich sehe das ja gerade, die ich mit meinen gespeicherten Informationen versuche, übereinander zu legen. Jetzt kommt dann nämlich das, was am Ende jetzt dann rausfällt. Alle folgenden Empfindungen nutzen eine neutrale Einstellung. Das heißt, ich brauche irgendwo eine Grundlage, wo ich sage, da sind die Bilder sich alle gleich. Ja, da kann ich eine Verschmelzung herstellen, dass ich eine zeitliche Interpolation garantieren kann. Weil wenn da irgendwie ein Element ganz woanders liegt und das eine da, dann kriegen wir da kein Bewegtbild raus, weil das nicht zusammenhängt. Auch noch ein paar Definition, grob griechisch für drehen und skop ist sehen. Die kommen jetzt dauernd wieder. Und da möchte ich auch den Taumatrop vorstellen. Ich habe den euch auch mal vorbereitet. Der wurde 1824 von John Ayrton Paris vorgestellt. Und was wir damit machen können, wir können quasi so einen Käfig haben, man haben einen Vogel. Die neutrale Basis ist der Mittelpunkt dieses Bildes, das quasi entsteht, und wenn ich das schnell genug drehe, dieses Teil, dann sieht es so aus, als wäre der Vogel im Käfig. Ich habe den Vogel gefangen. War ein schönes Spielzeug. Hier haben wir das mal mit einem Netz und einer Spinne. Wenn ich das schnell genug drehe, sieht es so aus, als wäre die Spinne im Netz. Ich gebe euch das mal jetzt so durch, da könnt ihr ein bisschen mit rumspielen, wenn euch nicht so langweilig ist. Und das ist ein ganz einfaches Spielzeug und das war 1824 so das erste Produkt, mit dem man gesagt hat, ich kann Bewegtbild machen. Weil das ist ein Bewegtbild. Das sind zwei einzelne Bilder, die ich zu einem Gesamteindruck verschmelze. Und auf ähnlichen Prinzipien baut das alles auf. Das geht so weit, dass wir daraus das Kino gemacht haben. Dann kommt das Anorthoskop. Die Namen werden immer toller. Das ist noch ganz harmlos. Das Prinzip ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir drehen das Bild, sondern wir machen eine Rotation. Und die Rotation ist so schnell, dass eben diese Informationen, die sich auf dieser Scheibe befinden, zu einer durchgängigen Bewegung verschmelzen. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Abstände zwischen diesen einzelnen löchrigen Blöcken groß genug ist, dass ich dann nicht anfange und sage, jawohl, das gehört noch zusammen, ich verschmelze das zu einem, sondern das sind zwei unterschiedliche Informationen, aber die müssen nicht so weit auseinander sein, dass ich dann wieder sagen kann, es ist quasi die Veränderung dazwischen. Ganz lustiges Prinzip, das ist dann also eine Kurbel, an der ich drehe und auf einmal sieht es so aus, als würde sich da eben diese, ich weiß gar nicht, was das alles ist, diese Läufer da verschmelzen. Das gibt es dann auch nochmal in der entsprechenden Gegenfarbe, die sich dann eben zu einem Gesamtbild zusammen ein Gesamtbild ergeben. Jetzt kommen, wie gesagt, die guten Namen. Das Phänakistikop oder das Stroboskop, die zwei Namen für dasselbe, die wurden nämlich unabhängig gefunden oder erfunden. 1832 bereits, Professor Simon Ritter von Stampfer und unabhängig davon Joseph Plateau. Das Phänakistikop kommt von Phänax, das ist ein Schwindler, ein Täuscher. Das kennt man auch als Phantasmaskop, magische Scheibe oder heute noch üblich das Kaleidorama. Das ist also dann entsprechend auch eine Scheibe mit demselben Prinzip, dass ich das entsprechend drehe, nur dass ich hier jetzt wirklich dann mehr Einzelbilder drauf machen kann und immer noch den Eindruck erwecke, das ist eine durchgängige Bewegung. Das heißt, man sieht dann halt hier eben die zwei Kinder auf der Schaukel, wie sie hoch und runter wippen. Schönes Spielzeug, für die damalige Zeit, glaube ich, auch für die Kinder eine große Belustigung und gerade auch in den höheren Kreisen ein durchaus mal eine Ablenkung zum sonst nicht so digitalen Lebenszeitraum. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber da war das. 1834 wurde es dann ein bisschen weiter getrieben. Dann kam dann William Horner, der dann das Zoetrop erfunden hat. Das kennt man auch als das Dedanum. Das ist wie das Stroboskop. Nur mit dem Unterschied, dass ich das jetzt nicht auf einer Scheibe habe, sondern das in der Innenseite davon habe. Lässt sich natürlich wesentlich leichter drehen. Ich kann das auch beliebig groß machen. Naja gut, ob ich jetzt so eine 2-Meter-Scheibe da stehen haben will, die muss auch jemand erstmal in Rotation bringen. Aber damit kann ich wesentlich mehr Informationen auf ein solches Zoetrop packen. Das heißt, die Animationen, die Bewegtbilder, die ich sehe, wurden immer länger. Also ausgehend von dem Taumatop mit zwei Bildern sind wir inzwischen so bei 15 bis 25 Bildern gelandet und können schon wesentlich längere Sequenzen erzeugen. Prinzip ist dann ganz einfach, das Ding wird in Rotation versetzt und man guckt quasi durch diese Schlitze da durch. Das hat auch schon so ein bisschen, also nicht nur durch die Schlitze durch, sondern auch so quer oben und dann sehe ich dann, wie quasi sich dieses Männchen da bewegt. In dem Fall ist es ein Narr, der ein paar Bälle jongliert, falls man sich gefragt hat, was da drauf ist. Das Praxinoskop, das sind tolle Namen, oder? Das muss ich doch mal ehrlich zugeben. Das ist 1878 von Amy Renault, eine Verbesserung des Zoetrops. Und statt der Schlitze, die da drin waren, die quasi diese Unterbrechung der Bilder hergestellt haben, ich meine, man kann das auch von schräg oben sehen, dann sieht es aber nicht so gut aus, durch die Unterbrechung des Reizes, das hat schon dieses Kino-Feeling, ich muss quasi ein schwarzes Neutralbild hinten her machen, das ich nicht sehe, damit sich das verschmilzt, nimmt man dann halt einen entsprechenden Spiegel, der dann immer gedreht wurde. Das ist dann schon ein schönes kleines Spielzeug, das kann man schon, war auch so gedacht, so wirklich als Kästchen, dass ich mal mit durch die Gegend trage. Man hat schon wirklich an die Praktikabilität gedacht und das versucht so ein bisschen nach vorne zu treiben, um dann eben dann auch diese schönen Eindrücke teilen zu können. Das heißt, man hat das dann so weit gebracht, dass es dann eben einzelne Bildstreifen waren. Diese Bildstreifen waren dann auch wirklich austauschbar. Das heißt, ich konnte mir auch verschiedene Szenen angucken. Wenn mir die eine dann irgendwann zum Hals rausgehangen hat, habe ich einfach die nächste genommen, weil das sieht dann einfach schön aus. Ich kann dann ein bisschen variieren und eben auch schön in einer Kiste, dass ich das gut transportieren kann, damit dann jeder etwas davon hat. Circa 1880 kam dann Ottomar Anschütz mit dem Schnellseher. Das ist dann eine Weiterentwicklung des Stroboskopes. Und wie man schon sieht, ich habe es ein bisschen größer gemacht mit Absicht, weil das sind schon Riesendinge. Ja, wir haben dann auch hier wieder in dem Fall das neutrale Bild, das ein schwarzer Rahmen, der das entsprechend unterbricht. Und hier ist dann quasi immer der Schlitz, durch den ich gucken muss, wo ich das aktuelle Bild sehe. Und dann rotiere ich diese Scheibe und das ist quasi der Schnellseher. Das heißt, die Dinger werden immer größer, die Bilder, die ich drauf sehe, immer kleiner. Ich habe also längere Animationen. Natürlich limitiert irgendwann durch die Sinnhaftigkeit, wie ich das durch die Gegend transportieren kann. Gibt es natürlich auch in klein, funktionieren aber nach demselben Prinzip. Das Elektrotachyoskop. Das Elektrotachyskop ohne IO, auch von Ottomar Anschütz. Der hat sich dann gedacht, eigentlich will ja keiner immer diese Kurbel da betreiben, also mache ich einen Motor rein. Das ist ja schon mal eine schöne Idee, gerade mit so einer Scheibe mit einem Durchmesser von 1,5 Metern. Also die geht da bis hier, ne? Das ist schon ein bisschen größeres Teil. Das hat auch ordentlich Moment, wenn das mal angefangen hat. Das hält man nicht mal so nebenbei an. Vor allem, also das wird dann elektrisch gemacht, deswegen ist das auch der elektrische Schnellseher. Aber Elektrotachyskop klingt halt einfach schöner. Ja, Produktnamen sind was Feines. Das waren dann im Endeffekt schon 24 Glasplatten im Format. Hat nichts mit Käse zu tun, das ist ein Typo. 9x13 cm. Interessant dabei, dass es dann die kleisterische Röhre war. Das heißt, man hat schon eine Beleuchtung darin gehabt. Das heißt, ein neutrales Bild herzustellen. Also ich hatte ja gesagt, der Mittelpunkt bildet das neutrale Bild, den neutralen Eindruck. Ich habe hier das Netz, hier die Spinne, hier habe ich nichts. Und das gibt dann quasi den Eindruck, dass die Spinne im Netz ist. Und hier habe ich schon eine Röhre, die das beleuchtet. Das heißt, ich habe schon wesentlich leichter diesen Eindruck zu erwecken. Am Anfang noch mit Kurbelantrieb, später dann auch elektrisch, weil irgendwann wollte halt wirklich keiner mehr Kurbel. Der Kinoprojektor, der Kinetograph, kommt dann immer eigentlich Edison, ist auch richtig, aber wir haben auch jemanden Deutschen, der das gemacht hat, nämlich den Oskar Mester, der auch einen Kinoprojektor vorgestellt hat. Edison war natürlich wesentlich berühmter und hatte natürlich auch noch die Idee, dann noch Ton mit reinzumachen, weswegen der gute Herr Mester entsprechend in Nirvana versunken ist. Er hat aber relativ viel gemacht. Malteserkreuz, Luftaufklärung, Kino, Wochenschau, war auch in der UFA, bevor sie dann übernommen worden ist im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, da kam dann eben auch noch Edison mit rein, das Kinetophon. Also 3 Jahre auseinander, man musste in der damaligen Zeit durchaus noch so postalische Wege mit reinrechnen. Gar nicht so einfach, solche Erfindungen mal durch die Gegend zu bringen und auch bekannt zu machen. Bekannt wurde es auch unter dem Fotokinetoskop. Das heißt, das war dann ein schönes Gerät, da konnte man durch einen Schlitz hindurchschauen, hatte so ein schönes Stethoskop am Ohr, das war dann der Ton. Es war schon mit Ton, das muss man sich mal überlegen. Ja. Also wir kommen innerhalb von 1824 von dieser Erfindung bis 1893 zu Bild mit Ton, ist schon eigentlich sehr erstaunlich. Also man ist schon sehr weit gekommen. Ja, und da waren dann entsprechend kurze Sequenzen drin, die man sich auch anhören konnte. Auf einmal wird das noch realistischer. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Weil sonst nehme ich mir den ganzen Inhalt für die Elementaranimationsvorlesung weg, weil da kam noch richtig, richtig viel. wie sieht es denn aus mit 3D-Computeranimation? Wir wissen ja jetzt grob, okay, jetzt haben wir schon Bewegtbilder mit Ton, das ist ja schon schön und fein. Jetzt kommen dann die Elementaranimationen zwischen hinein, die wir dann verwenden, um eben schöne Kinofilme zu produzieren. Und jetzt setzen wir mal an bei der 3D-Computeranimation. Wann haben wir denn mal versucht, mit einem Computer ein Bewegtbild darzustellen. Und da kommt 62 Vetter und Bernard von Boeing dazu, die 3D-geplottete Zeichnungen abgefilmt haben. Also wir haben die wirklich dann abgefilmt und konnten die dann auch genauso wieder abspielen und haben den Computer quasi das einmal plotten lassen. Screenshot, so ungefähr klassisch mit Foto vorne dran, ne? So wie man Screenshot heute nicht mehr macht, aber damals noch machen musste. Und das wurde dann entsprechend abgefilmt und konnte man dann hintereinander setzen, was dann eben eine Animation ergab. Harrison hat Mr. Computer Image ABC definiert, das ist eine Basisarbeit für Computer Assisted Animation, CAA, falls sich jemand fragt, was das heißen soll. Und Sutherland, das ist auch so ein Name, den man in der Computergrafik irgendwie immer wieder hört, der hat Sketchpad Interaktion definiert, was dann quasi so das erste Tool war, um eben sowas zu machen. Wichtig, Hidden Surface Removal, das ist irgendwie so ein Algorithmus, wo man sich heute denkt, wo war da eigentlich das Problem? Ja, wenn ich keine Polygonen habe, sondern nur Linien, wird das dann durchaus ein sehr komplexes Problem. Und dann hat sich General Electric gedacht, okay, wir machen ein CGI-System, das war eine Flugsimulation. Das war die erste Flugsimulation 1965, wir konnten 40 unterschiedliche Körper machen, wir hatten unterschiedliche Farben und wir hatten Schatten. Also Schattierung, nicht Schatten, Schattierung. Also wir konnten dann auch so Beleuchtungseffekte simulieren. Das war schon mal nicht schlecht. Dann kam Magi, erste Anwendung im Werbefilm. Das heißt, man hat schon angefangen, solche Dinge mit dem Computer zu plotten und das entsprechend mit Realfilm zusammenzumachen. Das ging schon in den 60er los. Und dann kamen so grundlegende Algorithmen zum Rendering, die es ermöglicht haben, dass es dann auch ein bisschen besser aussieht. Grand und Fond Shading. Über physikalische Plausibilität verweise ich auf die Vorlesung von Herrn Dr. Josef. Image- und Bump-Texture Mapping, Facial Animation etc. Das heißt, man hat sich schon sehr früh auch mit Gesichtsanimationen auseinandergesetzt. Kriege ich sowas überhaupt hin? Man hat ja auch damals gedacht, der Computer kann eh alles. Ich meine, wir hoffen immer noch, dass der Computer alles kann, aber wir sind nicht mehr so euphorisch und sagen, der Computer kann alles. Und dann kommen so ein paar richtig wichtige Entwicklungen, Algorithmen, die so diese Welt, sage ich mal, geprägt haben, wenn man so möchte. Das JPL wurde gemacht, Berkeley kam, Ohio State, Toronto und Tokio. Da haben wir einmal Motion Dynamics, Spine Modeling, HPF, Inverse Kinematics, prozedurale Techniken und Bloppy Surfaces, verschiedene Möglichkeiten, um Flächen darzustellen, um die entsprechend miteinander zu verketten. Das heißt, es sind so ganz viele Techniken, die in diesen Jahren entwickelt wurden. Und das war die Zeit der großen Produktionshäuser. Digital Effects, Magi, III, Robert Abel, PDI. Die haben alle auf Basis dieser Technologien eigene Software geschrieben, haben das auf spezielle Hardware gemacht, das ging so bis Anfang der 2000er, wurde das auch weiterhin so gemacht, spezielle Hardware, es gab die ganzen Rendering-Workstations, wir haben auch noch eine, damit macht man heute nichts mehr, außer zu wissen, dass das so Kästen sind und glaube ich 40 Kilo wiegen, ja, sonst macht man damit nichts, aber das war typisch, das heißt, die haben sich ganze Rendering-Farmen, die man auch heute noch benutzt, mit spezieller Hardware gefüllt. Heute ist das dann irgendwie so eine ATI oder Nvidia-Grafikkarte, die man reinsteckt und sagt, okay, die tut, was ich will, der Rest interessiert mich nicht. Was kam da raus? Voyager 2 Mechanical Universe war James Blinn, auch wieder so ein Name, den man irgendwie immer häufiger hört. Joggler von Information International Inc., die III. Tron, kennt jemand den ersten Tron von euch? Ja, ist ein toller Film, oder? Ach. Star Trek 2, jetzt fragt man sich, was war in Star Trek 2? Der Zorn des Khan, kennt den noch jemand? Also einer nickt immerhin. Da geht es um die Planetengenerierungssimulation. Das heißt, die haben da irgendwie ein Riesenprojekt und wollen dann einen Planet terraformen. Und diese Animation, die man da sieht, die da einmal abläuft, das ist komplett computergeneriert. Und ja, das sieht man heute, dass das computergeneriert ist. Damals war das, boah, das wird nie ein Mensch erkennen, dass das der Computer gemacht hat und keine Ahnung. Und dann kam noch Brilliance, das Sexy Robot, kann man sich auch anschauen. Sieht jetzt nicht so sexy aus, wie es damals tituliert worden ist, aber ja. Natürlich hat man dann noch versucht, die Algorithmen und Technologien besser zu machen und vor allem der erste Punkt, der das wirklich das allererste Mal kommt, Benutzbarkeit. Ja, das waren irgendwie mathematische Formeln, die irgendwie in ein Stück Quellcode gequält wurden und dann hat man dann so 2-3 Parameter angepasst und hat eigentlich keine Ahnung gehabt, was passiert. Wir wollen das vielleicht doch mal irgendwie verwendbar machen. Da kommen dann Radiosity, Facial Animation, Simulationen, Fraktale, Lindenmeier-Systeme etc. Und das ist auch so die Zeit, wo das erste Mal so kommt, dass man Video auch auf Rechnern produzieren kann. Das heißt, vorher waren das wirklich noch Bänder, da hat keiner von digitalen Videos gesprochen. Ich meine, man muss sich mal überlegen, man sagt ja heute, so ein kleines Video hat ja nur ein Gigabyte. Ja? Wenn ich das mit Full HD so eine Stunde aufnehme, das ist ja gar nicht viel. Ja? Die waren froh, wenn sie 5 Megabyte irgendwo sinnvoll speichern konnten. Tatsache. Das ist dann so die Zeit der Turnkey-Animationssysteme. Das ist so ein eigenes Animationssystem-Element. Die funktionieren alle nach demselben Prinzip. Dabei Alias, Waveform, TDI, Soft Image, die fallen alle rein. Und wichtigste Produktion, Luxor Junior, habe ich dann dabei. Machen wir dann später dann aber die Kamera aus, weil Disney ist dann nicht so und Pixar so gewillt, dass man das zeigt. Tintoy, Toy Story, gerade Toy Story war dann Ende dieser Ära bis 95, 92, 93. Stanley und Stella, Study of an American Model, Severe Storm. Also die haben dann quasi einen Sturm mal simuliert und haben den aufgespielt. Und zwei große Filme, die man kennen kann, aber nicht muss. Ja, da hat man damals extrem viel Geld reingepumpt, damit das funktioniert. Und so schlecht sieht das auch heute eigentlich gar nicht mal aus, wenn man sich überlegt, dass das 1991 bei Terminator gemacht wurde. Was hat man verwendet? 3D-Morphing und Environmental Mapping. Produktionskosten läppische 100 Millionen Dollar. War gar nicht so teuer. Ja, wir machen das, das geht. Ja, und hier so ein entsprechender Ausschnitt, wo man sieht, wie dieser Terminator als total flüssige Element da existiert. Und was man auch gut erkennt, sind die entsprechenden Spiegelungen da drin. Warum funktioniert das so gut? Warum glauben wir immer noch, dass das sinnvoll aussieht? Weil wir einfach nicht wissen, wie das in Realität aussehen würde. Ganz einfach. Keine Ahnung. Kann mir jeder erzählen, dass das so aussieht. Kann auch ganz anders sein. Ich habe das noch nie gesehen und ich hoffe, ich werde es nie sehen. Aber deswegen sieht das immer noch gut aus, weil das einfach keinen realen Bezug hat. Und ähnliches gilt übrigens auch für Jurassic Park. 93 auch 3D-Morphing und Environmental Mapping. Jetzt nicht mehr ganz so teuer, war ja ein bisschen Inflation dabei, immer noch 100 Millionen Dollar. Ja? Ja gut, ich meine, es hätten ja auch 120 sein können mit der Inflation, weiß man ja nicht. Aber es ist ungefähr gleich geblieben. Und dann eben dieser schöne Dino, wo man sagt, ja, alles computergeneriert. Naja, andere Vorlesung. Wie sieht das aus? Das war so dann dieser Meilenstein, der 93 rauskam. Jurassic Park von Spielberg leuchtet einen historischen Wendepunkt in der Geschichte der Spezialeffekte ein. Die Dinosaurier scheinen wahrhaft realistisch. Das war von 2004 als dieses Zitat. Ne? Ich meine, das ist 11 Jahre danach. Zur Veröffentlichung Celluloid. Man meint fast, Steven Spielberg könnte echte Dinos für diesen Film unter Vertrag nehmen. Das klingt ja auch schon sehr gut. Ne? Ich meine, Online-Zeitschrift Wissenswandel 2002. Jurassic Park ist wahrscheinlich mit seinem inzwischen 3 Folgen der bekannteste Film, der durch computergenerierte 3D-Animationen hervorsticht. Die Dinosaurier, vor ca. 50 Millionen Jahren ausgestorben, wurden in realistischer Weise zum Leben erweckt. Besonders überzeugend waren, neben der großen Detailgenauigkeit, die Bewegungen der Figuren. Ich finde das toll, wie die Leute alle wissen, wie so Dinos aussehen. Das ist echt... Ich finde es super, ja. Ich meine, es ist schön euphorisch, ja, und catchy und computeranimiert und alles und wundertoll. Ja, und Alan Watt sogar hat in seinem Buch geschrieben, mit Jurassic Park ist eine Wende in der Filmindustrie und der Produktion von Tricksequenzen zu verzeichnen. Und jetzt sieht man, glaube ich, auch den Riesenunterschied zwischen einem Wissenschaftler und irgendwie einer öffentlichen Zeitschrift. Der schreibt nichts davon, dass diese Dinos glaubhaft aussehen oder dass das die wunderbare computeranimierte Geschichte ist. Nee, der sagt einfach nur, damit ist mal bekannt geworden, dass man sowas auch mit Computer machen kann. Der war schon ein bisschen vorsichtiger. Das ist auch nicht so der unbekannte Forscher, den man so hat. Auf heise.de Telepolis. Nach all den Actionfilmen wurde mit Steven Spielbergs Jurassic Park eine neue Qualität erreicht. Der Erfolg des Films und der Ununterscheidbarkeit der künstlichen von echten Bildern läuteten einen Siegeszug der CGI ein. Cool. Super. Ich habe noch eins. Ich gebe nicht auf. Obwohl die Produktion von Jurassic Park schon über ein Dutzend Jahre her ist, gab es seitdem keinen Film mehr, in dem überzeugendere computergenerierte Lebewesen präsentiert wurden. Noch heute wird jede CGI an diesem Meisterwerk gemessen. Da war auch schon Herr der Ringe draußen, so ganz nebenbei. Ne? Muss man ja auch mal erwähnen. Ja? Also das sind Ich hab noch eins. Die sind gut. None of us expected that INM would make the next quantum leap in computer graphics. At least not in time for this picture. Erste Testbilder wurden von der ILM gemacht. Die hat es dann gar nicht fertig gemacht, aber ist egal. But there it was. A living, breathing dinosaur more real than anything Harryhausen or Phil Tippett, zwei Stop-Motion und Animatronik-Experten, have ever done in their careers. At the showing, Phil groaned and pretty much declared himself extinct. Ja, also, der hat sich quasi selber rausgeixt. Weil er das gesehen hat und gesagt hat, ich brauche ja gar nicht mehr arbeiten. Ja, es ist alles ganz gut. Und dann sage ich noch, im ersten Jurassic Park sind ungefähr 3 Minuten CGI-Grafik drin. Nur mal so, um eine Hausnummer zu nennen. Ja, so viele Dinosaurier wurden computeranimiert. Egal. Was wurde dann weiter gemacht? Image-Based Lighting als Technik, auch ganz wichtig, dass wir auch Compositing im Computer machen können. Das war bis dahin einfach nicht sinnvoll möglich, weil wir konnten halt auf Basis des Bilds keine neue Beleuchtung durchführen, dass das dann auch so aussieht, als wäre dieses 3D-Objekt in diesem Bild drin und nicht irgendwie draufgeklatscht, weil das sieht man bei den alten noch ziemlich deutlich. Und was auch aufkam, ist Data Capturing, die Data Suites, die ersten richtigen Motion Capturing Verfahren. Und wie man ja, glaube ich, jetzt bei den vielen Zitaten gesehen hat, Computeranimation wird wichtigstes Special Effect Instrument im Film. Ja, man kann ja keinen Film mehr machen, wo nicht mindestens eine Computeranimation drin ist. Nur, dass die meisten Menschen dafür nicht so viel Geld ausgeben wollen. Es gibt zwar noch ein paar, ne, die man auch durchaus kennen kann. Hollow Man ist ziemlich gut geworden dafür, dass er auch schon so alt ist. Es sieht immer noch halbwegs brauchbar aus, wobei da auch wieder genau dasselbe gilt wie für Dinosaurier und dem Terminator. Keine Ahnung, wie ein Mensch ohne Haut aussieht, ja, und wie der sich so bewegen würde. Wahrscheinlich nicht so wie dieser gute Mann in dem Film. Aber was auch mehr aufkommt, sind diese Pixar- und Industrial Light Magic Filme, die so ein bisschen mehr in die Comic hereingehen. Gerade Nemo war ein besonders großer Erfolg. Und da haben sie auch nicht gesagt, das muss realistisch aussehen, sondern es soll mehr wieder so wie ein Zeichentrick sein, aber eben in 3D. Das, was Toy Story so ein bisschen eingeleitet hat. Gut, nächstes Kapitel bis 2015. Facial Animations bei Menschen, Mensch-Simulationen, also wirklich hingehend, dass wir sogar Menschen komplett simulieren, die teilweise verstorben sind während Dreharbeiten, das musste man auch schon machen. Stoffe, Haut und Haare, die dann natürlich zu Mensch-Simulationen und dann natürlich zu Facial Animation reingehen. Das sind verschiedene Techniken, die da zusammenspielen. Harry Potter, Dobby, komplett computergeneriert. Herr der Ringe, Gollum, Computer nicht animiert, also nicht komplett, sondern das Motion Capturing ist das. Der Andy ist auch ein relativ bekannter, ich krieg gerade den Namen nicht hin, der hat es auf jeden Fall vorgespielt und der wurde dann entsprechend das drüber gelegt, dass das eben dann aussieht wie Gollum. Na, ja, ist okay. Tron Legacy, Jeff Bridges, komplett computeranimiert, weil wollte halt dann wohl nicht mehr so. Avatar, klar, die gesamten Actor-Mapping-Geschichten. Ich glaube nicht, dass sie so viele Avatare gefunden haben, mit denen sie das so durchspielen konnten. Und die komplette Transformers-Reihe, dementsprechend von DreamWorks. Also, da gerade die zwei sehen natürlich auch wieder computergrafisch total super aus, weil ich habe noch nie einen Transformer gesehen. Es tut mir leid. Ich kenne einfach keinen. Na gut. Das so als kleinen historischen Abriss, um mal kurz so die Übersicht zu geben, was gibt's eigentlich. Und jetzt kommen wir mal wieder mehr so in unseren wissenschaftlichen Trott hinein, Literatur. Also das Buch, das ich euch dringend und wärmstens ans Herz lege, ist von Rick Perrin, Computer Animation. Das gibt auch online in der Unibib. Für alle die, die nicht in irgendeine Bibliothek heute noch laufen wollen, wie ich, kann man sich das online entsprechend anschauen. Es sind auch viele Bilder und Beispiele sind daher. Wenn ich das mal nicht hinschreibe, dann entschuldigt mich bitte. Es ist meistens von Rick Parent, weil der das einfach sehr, sehr gut macht. Was haben wir noch? Andrew Selby, Animation, schönes Buch. Und Andy Bean mit Animation Essentials, dass man quasi so eine Einführung kriegt, wie mache ich das eigentlich? Wobei die dann auch wirklich schon sehr praktisch orientiert sind und nicht auf diese wissenschaftliche Ebene gehen. Was werden wir auch noch brauchen? David F. Rogers, An Introduction to NURBS. So ein bisschen Mathematik, tut nicht weh, macht Spaß. Und für alle die, die noch nicht so computergrafisch firm sind oder das eben dann auch aus einer artistischen Ecke betrachten wollen, Andrew Paquette, An Introduction to Computer Graphics for Artists. die ja eben sagen, ja, du kannst schöne Bilder malen, wie kriege ich das jetzt in den Computer rein? Auch mal ganz interessant. Konferenzen kann ich ganz viele empfehlen. SIGGRAPH, EuroCAVEX, SIGGI, FNX, die GDC, die ist jetzt auch gewesen. Ich warte noch drauf, dass die entsprechenden diesjährigen Präsentationen rauskommen. Ist immer sehr spannend, weil man dann sieht, so was die momentan Spieleentwickler denn eigentlich so treiben, um ihre Bewegtbilder zu produzieren und möglichst wenig Geld dafür auszugeben. Weil irgendwie wollen sie alle irgendwie mehr nur reich werden. Ich weiß auch nicht warum. Könnten mir auch ein bisschen was schicken. Journals gibt es natürlich auch. IEEE und ACM an dieser Stelle sind zu erwähnen. Das sind einfach Standardliteraturwerke, wo man mal nachschauen sollte, wenn einen etwas in dem Forschungsfeld interessiert. Wärmstens ans Herz gelegt. Und damit komme ich jetzt auch schon zur letzten Inhaltsfolie. Da möchte ich mal so ein eigenes Forschungsprojekt nochmal vorantreiben. Und die Frage geht an euch alle. Das müsst ihr jetzt nicht hier in diesem Plenum beantworten, sondern könnt ihr mir dann auch gerne per E-Mail oder in Moodle entsprechend einen Eintrag machen. Die kann ich auch eine Abgabe machen, die mir sagt, was sind denn die Vorerfahrungen aus Computergrafik-Animation? Warum sitzt ihr hier? Müsst ihr das einfach nur noch hören? Oder gibt es nicht eine bessere Vorlesung? Ich denke mal, hoffentlich ist einfach das Themengebiet interessant. Oder ihr sagt, ey, das ist genau der Punkt, der mir noch fehlt. Aber ich habe vorher schon gehört, das und jenes und welches, oder ich bin ein Quereinsteiger, weil das ist etwas, wo ich oder wir gerade auch in den Forschungsvorhaben versuchen herauszufinden, ob wir nicht mehr damit haben, wenn wir sagen, okay, ich habe eine Gruppe, die kennen Computergrafik in- und auswendig, kennen eine Ecke, die HTTI auswendig, kennen einen kompletten Quereinsteiger, die können aber alle zeichnen. Ja, das heißt ja nicht, dass ich jetzt erstmal hergehen muss und das Bügeleisen nehme und alle auf ein Niveau bringe, sondern dass ich euch so heterogen lasse, und eher auf diese Art und Weise mit euch interagiere und dann sage, Moment, hier muss doch in der Gruppe muss doch jemand sein, der weiß, dass wie das geht. Oder der sollte es schon mal gehört haben. Und dann kann man vielleicht auch diese Personen explizit fragen und man bereichert sich gegenseitig, anstatt ich sag mal, das ist das Level und wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr raus. Das ist irgendwie alles das, was wir in diesem Forschungsprojekt so ein bisschen vorhaben, versuchen ein bisschen nach vorne zu bringen. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, nicht heute, sondern mehr so als allgemeine Hausaufgabe. Nochmal zusammenfassen, was haben wir? Organisatorisches, die Themenübersicht. Nächste Woche, gleiche Zeit, gleicher Ort, geht es über die Animationspipeline, en Detail, was heißen die einzelnen Schritte, wie identifiziere ich die? Wir haben eine Definition von Animationen gemacht, wir haben die Rolle in der Computergrafik identifiziert, hatten viel Spaß mit Elektrotracheoskopen und ich hatte euch noch ein bisschen was zu Literaturempfehlungen gesagt. Und damit wäre ich auch am Ende dieser Vorlesung, die war jetzt nicht ganz so lang, tut aber auch, glaube ich, gar nicht so schlimm und bin gerne für Fragen zu haben.